Thema mitgebracht. Und ich freue mich richtig darüber zu reden. Und falls ich es nicht gut rüberbringe, dann hoffe ich wenigstens, dass ihr es euch ermutigt, euch damit auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, das ist so ein wichtiges Thema. Ich möchte nämlich über Nachfolge und Herrschaft reden. Das schließt ein bisschen auch an Stefan Schillers, die Bibel passt hier nicht mehr, mal gucken. An Stefan Schillers Predigt an. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, da ging es darum, quasi, ob man ein Mitläufer oder ein Nachfolger ist. Der Unterschied dazwischen. Ich mache es jetzt einfach mal so. Ja, und das Thema, das beschäftigt mich wirklich viel. Das war schon in Norwegen, da gab es dann, also als ich dann die Jüngerschaftsschule gemacht habe, da gab es dann immer Wochen, die ein bestimmtes Thema hatten. Und dann gab es auch eine Lordship Week. Und das heißt einfach Herrschaftswoche. Und da ging es darum, was es heißt, Jesus als, oder ja, Gott als Herrn im Leben zu haben, halt unter der Herrschaft Gottes zu leben. Und das ist sowas Wichtiges. Und dann wollte ich mich auch einmal damit auseinandersetzen, ein bisschen intensiver. Und ich habe, ich zeichne manchmal gerne, das ist ein kleines Hobby von mir. Und dann habe ich angefangen, über Glaubensthemen manchmal einfach so Zeichnungen zu machen, weil ich darüber danach gedacht habe, habe Bibelverse dazu geschrieben, einfach, ja, um quasi mehr über dieses Thema nachzudenken, weil mir das wirklich geholfen hat. Und dann hatte ich mal angefangen, dass ich das Matthäus-Evangelium durchgelesen habe und dabei einfach geguckt habe, was Jesus eigentlich so sagt, was wir loslassen sollen. Und darum wird die Predigt mehr oder weniger handeln. Ich weiß nicht, es geht ein bisschen in, also es werden verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Aber das werdet ihr im Laufe der Predigt hoffentlich dann erfahren. So, ich möchte aber erstmal gerne beten. Ich danke dir, dass wir heute Morgen hier sein dürfen und dass du hier bist, zu unseren Herzen sprechen willst. Herr, dass du uns zuhörst, wenn wir dich um etwas bitten, dass du uns das geben willst, Herr. Und auch wenn es darum geht, dich als Herrscher in unserem Leben zu haben, danke ich dir, dass wir wissen dürfen, dass du uns hilfst, wenn wir dich darum bitten, dich als Herr in unserem Leben anzuerkennen und danach zu leben. Danke, Herr. Und ich bitte dich, dass du meine Worte nutzt, dass du durch mich sprichst und dass es ja einfach weit von dir ist, die heute auf fruchtbaren Boden fällt. Amen. So, ich möchte einfach einleitend eine Bibelstelle lesen, weil das eigentlich dann die Bibelstelle ist, worum es heute gehen wird. Und das ist in Lukas 14, Vers 25 bis 35. Es ging aber eine große Menge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt, mit 20.000. Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist, und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit soll man würzen? Es ist weder für den Acker noch für den Mist zu gebrauchen, sondern man wird es wegwerfen. Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Und ich denke, das ist sowas, wenn man sich am Anfang entscheidet, ich meine, wir sprechen ja oft von dem Übergabegebet, was heißt wirklich, dass wir alles Jesus geben, alles Gott geben, dass wir sagen, Jesus sei du Herr in meinem Leben. Wenn man da überlegt, was das eigentlich wirklich bedeutet, dieses Kostenüberschlagen, es heißt wirklich, dass wir uns von allem lossagen sollen. Und ich glaube auch, das ist zumindest meine Interpretation, wenn er eben sagt, dass man quasi anfängt zu bauen und irgendwann merkt man dann, es passt doch nicht. Das ist einfach so der Punkt, wenn man anfängt, die ganze Zeit dem Christentum, der Bibel zu folgen, und dann stößt man auf einen Punkt, wo man auf einmal merkt, ja, das kann ich nicht loslassen. Und dann fällt man ab. Dann, wozu war das alles gut? Es war einfach, ja, ich weiß nicht, dann können wirklich Leute einfach lachen und sagen, ja, hast du Jahre verschwendet, so, weil einfach, ja, es ist nicht so alles, was dahinter steht. Und ich denke, erstmal, wenn wir überlegen, wieso wir überhaupt Jesu Herrschaft in unserem Leben haben wollen, dazu müssen wir erstmal Gottes Liebe wirklich verstehen und Jesu Liebe verstehen. Seine Liebe und sein Opfer, was er getan hat. Und ich denke, was ich mal darüber gelesen habe, was sehr schön war, was Liebe bedeutet, ist, dass es Anpassung ist. Also es bedeutet, dass man bereit ist, sich für einen anderen anzupassen. Und wenn man sich vorstellt, dass Jesus schon eine Ewigkeit mit dem Vater zusammen war, in inniger Beziehung, in wirklich selbstloser Beziehung gegenseitig. Ich glaube, das ist auch so diese Trinität, also mit Vater, Sohn und Geist, dass sie einfach sich selbst hingeben füreinander. Dass es so eine Hingabe ist und so eine Liebe, das kann man sich nicht vorstellen. Es muss so wunderschön sein. Und dass Jesus das verlassen hat, dass er, wie wir Menschen geworden sind, in diese sündige Welt gekommen ist, wenn man sich vorstellt, was das für eine Anpassung ist. Aber wir können das einfach nicht im Vergleich ziehen, aber Jesus, der in der Ewigkeit gelebt hat, in dieser ewigen Liebe und kommt auf diese Welt. Also mehr geht einfach nicht. Das ist wirklich so ein Beweis der Liebe. Es ist einfach so schön, wenn man sich dann vorstellt, dass er dann ans Kreuz geht und dort wirklich vollkommene Abgeschiedenheit von Gott erlebt, was er eine Ewigkeit nicht erlebt hat. Er hat eine Ewigkeit in inniger Beziehung mit Gott. Und dann, ja, das ist ja dieser Punkt, dass Jesus eben keinen heroischen Märtyrertod gestorben ist, sondern er hat gefragt, Gott, wieso hast du mich verlassen? Er hat gelitten. Und dann, ich weiß nicht, wir können es einfach nicht vor Augen führen, wie es wäre, wenn man eine Ewigkeit mit Gott verbringt und dann auf einmal von Gott getrennt zu sein. Das hat Jesus für uns getan. Also wir müssen uns da ja nichts vormachen, dass wir ansatzweise irgendwie das zurückgeben können, was Jesus für uns getan hat. Und ich glaube, das ist einfach dann der Punkt, dass wir Jesus alles schulden. Also viel mehr noch. Also alles, was wir haben, was wir Gott geben könnten, würde nicht ausreichen. Aber wir sollten es versuchen, weil Jesus sagt, dass wir uns von allem lossagen sollen. Und ich finde es immer interessant, wenn man so über nachdenkt, weil es so eigentlich so was Herausforderndes ist, sich wirklich von allem loszusagen. Aber eigentlich das Christentum etwas Herausforderndes, es ist etwas Herausforderndes. Und das sieht man auch, wenn man die Evangelien liest und dann Jesus seine Reden hält und dann sagen, ja, das ist harte Kost, wer kann das hören? Und dann gehen sie weg. Und wir denken, glaube ich, oft, dass wir eben anderen so das Evangelium schmackhaft machen müssen. Dass wir so die guten Seiten, irgendwie, weißt du, was einem alles versprochen wird, die guten Dinge, dass wir denen die Leute so zeigen sollen. So, wenn du zu Gott kommst, dann wirst du seine Liebe erfahren, du wirst gesegnet werden, reich beschenkt werden. Das ist zwar Teil davon, aber das ist nicht der Kern. Der Kern ist erstmal, einfach alles niederzulegen und zu wissen, ja, ich habe einfach kein Anrecht auf das alles. Und ich finde das so schön in dem Film Narnia, also allgemein auch in Filmen, wo Leute in die Schlacht ziehen, auch in Herr der Ringe zum Beispiel. Aber es ist einfach immer am Anfang, wenn dann eine Kampf bevorsteht und dann stehen die da in der Reihe und dann kommt irgendwann für Aslan! Also dann, ich meine, das ist dann auch noch von C.S. Lewis ja geschrieben, dass es eigentlich Jesus symbolisiert. Aber es ist ja wirklich so, wenn man in den Kampf zieht, dann ist ja einfach der Punkt, dass man bereit ist, sein Leben zu geben. Man ist bereit, einfach, ja, das Leben, was man hat, ist einfach niederzulegen. Ich finde, das ist so eine schöne Einstellung Gott gegenüber, dass man, wie ich für Gott, so in den Krieg zieht, wie es immer gemacht wird, quasi für diesen größeren Zweck, wo einfach man selbst nicht mehr zählt, sondern das, was drüber steht. Also in dem Fall zum Beispiel Aslan, für uns auch dann Gott, also Jesus, einfach der ist, für den wir alles niederlegen wollen. Und ich glaube, wenn wir dann das Übergabegebet am Anfang sprechen, wenn wir ja Christen geworden sind, das ist ja auch keine einmalige Sache. Ich glaube, es ist der Beginn der Herrschaft Gottes. Aber wir wissen alle, dass es nicht ab dem Punkt auf einmal war, dass wir in allem Gott hergemacht haben. Und deswegen finde ich es auch schön, dass ich weiß nicht, sich einfach vorzunehmen, jeden Morgen einfach wieder aufzustehen und sagen, Gott, ich will dich hermachen. So, ich will's versuchen mit allem, was ich habe. Und ja, so über das Loslassen möchte ich einfach reden. Weil das meiner Meinung nach, also wenn man das auch liest, wenn Jesus über die Nachfolge redet, das bedeutet Herrschaft. Wirklich die Sachen loszulassen und sagen, du bestimmst das. Gott, du bestimmst das. Und ja, ich dachte, ich gehe einfach mal ein paar verschiedene Themen durch. Ich denke, das muss jeder auch für sich selbst wissen, weil wir alle verschiedene Dinge haben, wo wir verschieden fest dran klammern. Es gibt Dinge, die uns leicht fallen, anderen schwer fallen und dann wiederum anders. Und hier, das ist zum Beispiel das, was ich gemalt hatte. Das sind dann so verschiedene kleine Symbole und die das sind dann Bibelstellen, die ich einfach im Bleistift zugeschrieben hatte aus dem Matthäus-Evangelium, die eben sagen, was wir alles loslassen sollen. Und manchmal ist es einfach so, dann kann ich einfach drauf gucken und überlegen, wo ich Gott nicht wirklich hermache. Und dann ist es auch nochmal was anderes, ob man es einfach nur sagt oder ob man es auch auslebt. Und ich denke, da ist das Gute, dass wir uns nicht verbissen daran klemmen müssen, dass wir es irgendwie ausleben, sondern dass wir wissen dürfen, Gott hilft uns. Ich finde das so schön, nicht mal auf die Stelle werde ich nochmal kommen, aber wenn der Jüngling zu Jesus kommt und dann fragt Jesus ja, ob er die Gebote befolgt hat, listet da 5 auf, dann sagt er, ja, das habe ich alles gemacht. Und dann sagt Jesus, okay, du musst nur noch all deinen Besitz verkaufen. Und ich finde, das ist schon so ein Punkt, wenn wir überlegen, wir würden, glaube ich, nicht so, wenn wir jemandem das Evangelium erzählen, nicht erzählen, dass der quasi sich auch von all seinem Besitz lossagen sollte. Und man merkt, der war so knapp dran, das sagt Jesus sogar. Und trotzdem sagt Jesus, du musst dich von allem lossagen. Und für uns wäre dann wahrscheinlich, wenn wir das jemandem sagen, dann hätten wir das Gefühl, wir haben versagt. Wir hätten dem vielleicht was anderes sagen sollen. Nicht sowas Herausforderndes, sondern irgendwas, was ihm quasi leichter fällt. Aber wenn wir überlegen, dass Jesus das gesagt hat und der ist weggegangen. Und ich meine, anscheinend hat er ihn umarmt oder so. Also er mochte den wohl irgendwie. Aber er konnte sich nicht davon lossagen. Und dann fragen die Jünger ja, weil dann sagt Jesus ja das mit dem Nadelöhr, dass es schwerer ist für einen Reichen ins Himmelreich zu kommen, als für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen. Und dann fragen die Jünger, wie soll denn bitte jemand ins Himmelreich kommen? Weil reiche Leute waren da, glaube ich, auch eher eben angesehen, auch wie die Pharisäer und so, dass die eher eigentlich Chancen auf den Himmel hatten. Und dann fragen die sich ja, wie soll das gehen? Und dann sagt Jesus, für Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist nichts unmöglich. Und das ist auch das, was wir in diesem Ganzen wissen müssen, weil es ist auf jeden Fall etwas Herausforderndes, sich von Dingen loszusagen, aber wir dürfen wissen, dass Gott uns helfen kann, weil wir können das gar nicht ohne Gott. Und wer bittet, dem wird gegeben. Das heißt, wenn wir Gott in diesen bestimmten Bereichen bitten, hilf mir, mich von dem loszusagen. Und ich finde manchmal, bei manchen Dingen ist es wirklich sogar schwer, dafür zu beten. Das habe ich auch schon erfahren. Es ist einfach schwer zu beten, dass Gott einem hilft, sich davon loszusagen, wenn man sich gar nicht davon lossagen will. Irgendwie so. Ja, also das gibt es bei manchen Dingen. Und das ist eben, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Aber ich möchte eben mit Besitz anfangen. Das ist, glaube ich, auch so das Naheliegendste oder das Erste, wenn man darüber nachdenkt, sich loszusagen. Und da möchte ich einmal, also ich werde im Matthäus-Evangelium einfach ein paar Bibelstellen durchgehen, die ich da so entdeckt habe. Es gibt noch weitaus mehr. Ich dachte erst, ich gehe durch alle Evangelien das eine Mal, aber es war nach dem ersten schon so viel über die verschiedenen Sachen, die man loslassen sollte. Da dachte ich, ja, lasse ich euch mal die anderen. Genau, in Matthäus 13, 44 bis 46. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Und wenn wir uns, ich meine, in all dem auch diesem Lossagen, das ist eine Ewigkeitsperspektive, ist so wichtig, zu wissen, was uns Gott gegeben hat. Dass wir uns ein ewiges Leben erwartet. So, das ist eigentlich, quasi, es ist natürlich noch schöner, wenn wir es sogar ohne das machen. Wenn wir einfach nur so aus Liebe zu Gott uns von all dem lossagen. Aber wir dürfen trotzdem wissen, es erwartet uns eine Ewigkeit. So, in diesem Leben zählt, im nächsten Leben zählt auch nur Gott. Aber es zählt einfach nur das, was wir Gott geben wollen. Also das, was wir Gott geben. Es ist einfach irrelevant, die Dinge, die wir nur für uns selbst tun, wenn wir im Blick auf die Ewigkeit leben. Und ich finde, hier wird das einfach so schön gesagt, einfach wenn wir wirklich verstehen, wie kostbar das ist, was Jesus uns gegeben hat, wie kostbar das Himmelreich ist, dass wir einfach alles verkaufen sollen dafür. Und dazu gehören zwei Sachen. Zum einen natürlich die Bereitwilligkeit, das zu geben, aber zum anderen auch einfach immer tiefer zu verstehen, was Gott für uns getan hat, wie sehr er uns liebt, was uns erwartet, uns einfach darauf zu freuen. Ja. Genau, und die Geschichte vom Jüngling, die hatte ich da auch noch aufgeschrieben natürlich, aber die werde ich jetzt noch nicht nochmal durchgehen. Aber dann auch die arme Witwe und Barnabas zum Beispiel, die einfach alles gegeben haben. Die haben einfach alles verkauft für Gott. Und ich meine, da gehört natürlich auch so ein Glaube und ein Vertrauen mit, aber den dürfen wir einfach haben, weil Gott uns das versprochen hat. Gott hat uns versprochen, dass er uns versorgen wird, als er dann über den, als Jesus über Sorgen redet. Das, ich finde, das ist so schön, vor allem in einer Übersetzung, ich habe die gute Nachricht, genau, da redet er eben darüber, natürlich, dass wir uns nicht um Essen, nicht um unsere Kleidung sorgen sollen, weil wir, ja, weil Gott uns das alles geben wird. Wenn er den Tieren das schon gibt, dann wird er uns das noch viel mehr geben. Und dann steht da, dass das, worum ihr euch sorgen sollt, ist unter der Herrschaft Gottes zu stehen. Und das ist sowas Schönes, einfach zu wissen, wenn wir unter Gottes Herrschaft stehen, dann müssen wir uns gar nicht um die anderen Sachen sorgen. So, wenn wir überlegen, ah, sollte ich das jetzt machen oder nicht, sich erstmal zu fragen, stehe ich gerade unter der Herrschaft Gottes? Lasse ich mich gerade von Gott bestimmen oder lasse ich mich von anderen Umständen bestimmen? Ja, ja, und dann als nächsten Punkt habe ich noch den Beruf oder auch Hobbys. Ich meine, über Hobbys gibt es nicht so viel in der Bibel, aber ich glaube, das gehört auf jeden Fall dazu. Aber beim Beruf zum Beispiel sehen wir auch Jesus, Petrus und seinen Bruder Andreas und dann noch die anderen beiden Brüder, die ja Fischer waren. Und ich glaube, das war auch so, das war deren Identität. Ich meine, damals war das ja noch anders. Das wurde ihnen ja wirklich mitgegeben. Das war, was die gemacht haben. Das waren, was die waren. Das waren Petrus und Andreas, die Fischer. Und dann, als Jesus sagt, folgt mir, und sie ließen einfach die Netze auf der Stelle liegen und sind nachgefolgt. Das war wirklich so ein Identitätsverlust auch, weil sie auf einmal nicht mehr Fischer waren. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist wie wenn, ich weiß nicht, es ist zum Beispiel ein Professor in einem bestimmten Gebiet und auf einmal, ich weiß nicht, entfernt man sich komplett davon. So, das ist ja die ganze Identität, das ist das, wie Leute einen kannten und so. Auf einmal ist das weg. Ich glaube wirklich, dass das, ja, das muss, es ist nicht leicht, also kann ich, also ich denke mal, dass es irgendwie so war, dass es so tief zu ihren Herzen gesprochen hat, dass es für sie keine schwere Entscheidung war, weil sie einfach keine andere Option hatten irgendwie so in ihrem Herzen. Aber da ist trotzdem sowas Herausforderndes drin, so seine ganze Identität damit auch abzulegen. Und ich denke, das ist auch so eine Sache, wo man sich fragen kann, ja Gott, mache ich gerade das, was ich machen soll? Bin ich bereit, meinen Beruf niederzulegen für dich? Und ich denke, da geht es immer um die Bereitschaft. Es geht nicht zwingend darum, dass man es tut, aber es geht darum, dass man bereit ist, es zu tun und dass man Gott zuhört. Und ja, weil ich meine, zum Beispiel, wer weiß, vielleicht will Gott ja, dass du Missionar bist und nach Afrika gehst. Das wäre dann zum Beispiel ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass man seinen Beruf zurücklässt. Wäre man bereit dafür? Wäre man bereit, seinen Beruf loszulassen? Ja. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, das Ansehen. Beim Beruf, da wollte ich noch auf Paulus eingehen. Der war ja Pharisäer und auch noch ein sehr angesehener Pharisäer. Ich finde, das ist so das beste biblische Beispiel eigentlich dafür, einen wirklich besonderen Beruf, so einen angesehenen Beruf loszulassen. Das muss man sich mal vorstellen, weil das geht jetzt auch direkt schon in den nächsten Punkt rein, so ins Ansehen. Aber Paulus war ja Pharisäer, der war angesehen in seinen Kreisen, der hatte da seine Freunde. Und dann hat er alles, wofür er vorher stand eigentlich, weil das war ja zumindest in der Zeit so, dass die Christen wirklich so wahrscheinlich der Erzfeind von den Pharisäern waren zu dieser Zeit, dass er sich wirklich dann quasi alles verleugnet hat in dem Sinne, wofür er vorher stand und sich dem angeschlossen hat. Und es gab natürlich auch Pharisäer, die, das steht da ja auch vorher, die haben es quasi aber nicht offen bekannt. Und da sieht man zum Beispiel, sie haben Jesus als Herrn aufgenommen. Und ich glaube auch zum Beispiel, wenn wir den Verbrecher am Kreuz sehen, wenn es um Erlösung geht, da sehen wir einfach, wie wenig es um viele andere Dinge geht, als einfach darum, Jesus zu wissen, wer Jesus ist und an Jesus zu glauben und glauben, dass er für die Sünde gestorben ist. Aber wenn wir weiterleben, ist es auch ja, wollen wir auch Gott lieben, dazu sind wir berufen. Und wenn man dann zum Beispiel Pharisäer sieht, dass es viele gab, die sich eben nicht getraut haben, sich zu outen als Christen, weil sie damit eben, da hätten sie alles verleugnet, diesen ganzen Pharisäerstand. Und Paulus hat das eben getan und hat sogar angefangen zu predigen. Also er hat wirklich alles losgelassen, sein ganzes Weltbild hat er losgelassen dadurch. Das muss ich auch, und dann frage ich mich auch manchmal zum Beispiel, wir haben ja so unsere eigenen Werte, unsere Wertvorstellungen und auch so Sachen in der Bibel, wo wir denken, das ist sehr herausfordernd oder so, ist vielleicht, ja, so, das ist ja vor allem heute, wo die Kultur sich immer, ja, also noch säkulärer wird, vor allem in den Werten, also in vielen Bereichen zumindest, dass wir dann denken, ja, ist das wirklich hier so eng, aber ist ja eigentlich der Punkt, wir haben ja gar keine Grundlage zu sagen, was richtig und was falsch ist. Das ist ja auch so der Punkt, wenn man mit Atheisten redet, dass für Atheisten die Moral ein sehr großes Problem ist. Weil es einfach keine Grundlage für Moral gibt, wenn es keinen Gott gibt. Also dann kann man nicht sagen, dass die Nazis beispielsweise was Falsches gemacht hätten, wenn man eben keine Moral hätte, die irgendwie von was Höherem gegeben ist. Weil dann zum Beispiel die Nazis hätten dann gesagt, dass das, was sie gerade tun, richtig ist. Wer sagt dann, dass ihre Moral falsch wäre? Das kann man nur mit einer höheren Entität haben. Das ist Gott. Und wenn wir dann überlegen, dass wir eigentlich keine Position haben, in irgendeiner Art und Weise Moral vorzuschreiben, sind wir bereit, uns wirklich nur von Gott die Moral geben zu lassen. Und ich finde, das hat Paulus einfach wunderbar gezeigt, dass er dazu bereit war. Weil er diese ganzen Werte, die er vorher hatte, ja, wie die Pharisäer halt in dieser Strenge und Religiosität Gott verfolgt haben, dass er bereit war, das einfach loszulassen und wirklich komplett sich einfach von Jesus die Moral und den Lebensstil auch geben zu lassen. Und ich finde das auch wichtig, wenn wir in der Bibel lesen, dass wir bereit sind, die Bibel zu uns sprechen zu lassen. Dass wir nicht gucken, wo uns die Bibel bestätigt in den Dingen, die wir selbst glauben, sondern dass wir in den Dingen, die uns herausfordern, dass wir die vor Gott bringen und Gott darum bitten, dass er uns Einsicht schenkt. Ich meine, wir werden nie vollkommen sein in der Einsicht, das schreibt Paulus ja auch, aber dass wir uns einfach bereit erklären, uns öffnen für das, was Jesus uns zu sagen hat. Ja. Genau, und sonst Matthäus natürlich auch, der hatte einfach einen gut bezahlten Job, glaube ich. Ich glaube, sein Ansehen war jetzt nicht so hoch, aber der hat einen gut bezahlten Job. Und der ist auch einfach weggegangen. Der hat einfach Jesus vertraut. Ich meine, er wusste ja auch nicht, wie er dann sein täglich Brot bekommt zu dem Zeitpunkt. Der kannte das Vaterunser noch nicht zu dem Zeitpunkt, als er berufen wurde. Und dann, ja, ist ja einfach auch der Punkt, dass er bereit war, einfach seinen Job loszulassen. Ja. Genau, dann kommen wir zum Ansehen. Und da finde ich eine Geschichte richtig, richtig gut. Und das ist die von Jonathan. Also von Jonathan und David. Jonathan war ja der Sohn Sauls und war rechtmäßiger Thronfolger von Saul. Und wenn man die Geschichte liest, sowieso, ich meine, es ist einfach wunderschön zu sehen, was für eine innige Freundschaft die beiden hatten. Aber dass Jonathan bereit war, seinen rechtmäßigen Platz am Thron eigentlich aufzugeben für David, das ist, ich weiß nicht, das liest man manchmal so leichtfertig, aber ich finde immer, wenn man sich das so vor Augen führt, dass, ich meine, David war ja kein bedeutender Mann, so eigentlich, also der natürlich dann durch die Dinge, die er getan hat, aber rein von seiner Position, von seiner Herkunft, es gab eigentlich keinen Grund dafür, aber Jonathan war einfach bereit, seinen Platz an David abzugeben, König zu sein. Ich weiß, ich finde das ist so was Schönes. Ich möchte auch gerne einmal den Vers vorlesen. Das ist in 1. Samuel 23, Vers 17, wenn ich mich nicht irre. Genau. Okay, ab 16, genau. Da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Horesha und stärkte sein Vertrauen auf Gott und sprach zu ihm: Fürchte dich nicht. Sauls, meines Vaters Hand, wird dich nicht erreichen und du wirst König werden über Israel und ich werde der Zweite nach dir sein. Auch mein Vater weiß das sehr wohl. Ich weiß nicht, das ist ja wirklich was Verrücktes. Ich meine, es wäre nur so, wenn wir zum Beispiel was erben würden und wir würden sagen, ja,
du bekommst mein Erbe. So, das ist schon sowas völlig Fremdes. So, das steht mir zu. So, das ist ja nur schon so eine kleine Sache. Und wenn man sich vorstellt, dass er Recht auf den Thron hatte, aber wusste, Gott hat David ausgewählt und ich bin bereit, das einfach niederzulegen. Das ist sowas Ermutigendes, ja. Genau, über Paulus hatte ich ja schon geredet und auch David zum Beispiel, als der getanzt hat vor der Bundeslade, dass er bereit war, einfach für Gott sich quasi lächerlich zu machen, in dem Sinne. Das, ich finde auch, da geht es so sehr drum, die Menschenfurcht loszulassen, weil wir so viel Angst davor haben, was Menschen über uns denken, wenn wir auch über unseren Glauben reden. Ich denke auch, wenn es da geht, um das Ansehen loszulassen, wenn wir sehen, wie Paulus das gemacht hat, dass er bereit war, einfach seine ganzen Kreise, die ihn vorher kannten, von denen verachtet zu werden, verfolgt zu werden. Das ist auch für uns. Jesus sagt auch, ihr werdet verfolgt werden. Und wir sollen daran denken, dass er zuerst verfolgt wurde. Oder dass die Welt ihn zuerst gehasst hat und wir werden gehasst werden. Und dass wir dann auch bereit sind, von der Welt gehasst zu werden. Einfach weil wir wissen, Gott ist wichtiger. Wir sollen zu unserem Glauben stehen. Und wir sollen immer in inniger Beziehung mit Gott leben und einfach bereit sein, für Gott zu leiden auch in dem Sinne. Und ich denke, dass die Bibel ist so wichtig, weil sie uns immer wieder Versprechen gibt, weil sie uns immer wieder zeigt, wie geliebt wir sind. Weil wir das einfach als Quelle brauchen, um überhaupt ja, diese ganzen Herausforderungen irgendwie durchstehen zu können. Aber ich denke, wenn wir ja, mit Arbeitskollegen, mit Freunden über den Glauben reden, dann sollten wir einfach darüber nachdenken, was beherrscht mich gerade. Ist es die Menschenfurcht oder ist es die Gottesfurcht? Wenn, ich weiß nicht, ein Thema aufkommt oder so, wo man eigentlich über den Glauben reden kann oder wenn einfach nur, wenn man gefragt wird, was man so am Wochenende gemacht hat, dass man, das sind so teilweise kleine Dinge, manchmal sind es größere Dinge, da kommt es immer auch auf die Person drauf an, für manche ist es schwieriger, für manche nicht so schwierig. Ich fand zum Beispiel, als ich jünger war, Papa, der beim Arbeiten, ist immer wieder so, dass der dann anfängt, über das Evangelium zu reden. Und als ich jünger war, da fand ich das immer sehr unangenehm. So, da habe ich das richtig gemerkt, so, da habe ich mir gedacht, so was, wenn die uns jetzt hier durchgeknallt halten. Ne? Ich meine, ja, es ist ja so eine Sache, aber dann irgendwie das loszulassen, das ist so schön und ich finde auch, also wenn ich mit meinen Freunden über den Glauben geredet habe und wirklich so von Herzen davon reden konnte, das ist so ermutigend, das gibt so viel Kraft und ich glaube auch, dass das, wenn überhaupt, die einzige Möglichkeit ist quasi, wie wir wirklich anderen Leuten das Evangelium nahelegen können. Weil wir es wirklich wenn wir es wirklich von Herzen ausleben und die sehen, dass wir wirklich daran glauben. Ich fand das, ja, ich weiß nicht, das ist für mich auch immer, wenn man dann über Werte redet, dann kriegt man vielleicht erst manchmal so hohen Kommentare zu hören, man wird über einen lustig gemacht, aber wenn man einfach wirklich zeigt, wie ernst, also wenn man einfach ernst bleibt dabei und wirklich über den Glauben redet, über das Evangelium und sie auch mit herausfordernden, Aussagen und Wahrheiten konfrontiert, dass das wirklich das ist, wie man Leute auch zum Nachdenken bringen kann. Ja. Genau, mein nächster Punkt wären Vorstellungen, ist eine Gedankenblase. Und da habe ich zwei Personen aufgeschrieben und zum einen Petrus und zum anderen Gideon. Petrus vor allem deswegen, weil ich glaube einfach, dass als Petrus Jesus verleugnet hat, er muss sich ja so unwürdig gefühlt haben, obwohl Jesus ihm auch das vorher gesagt hatte. Also hätte Jesus ihm das nicht gesagt, dann wäre, glaube ich, alle Hoffnung verloren gewesen, für Petrus wahrscheinlich. Aber dass, ja, Petrus muss sich so unwürdig gefühlt haben. Er hat aber einfach diese Vorstellung losgelassen, dass, ja, weil ich Gott jetzt verleugnet habe, ich kann nicht mehr der Fels der Gemeinde sein. Aber er hat einfach diese Vorstellung losgelassen und gewusst, nein, Gott, Jesus hat mir gesagt, ich werde das sein und ich glaube daran, egal wie unwürdig ich mich fühle. Ich glaube, das sind zum einen diese negativen Vorstellungen, die wir loslassen müssen über uns selbst, dass wir unwürdig sind, dass Gott uns nicht nutzen kann. Das sind aber Vorstellungen, die wir loslassen müssen, damit wir dann von Gott wirklich genutzt werden können. Genauso wie es bei Jeremia auch war, wo Gott dann sagt, sag nicht, du bist zu jung. So, es geht einfach, der lebendige Gott ist auf deiner Seite. So egal, was es ist, was uns davon abhält, ist einfach die Frage, ob wir uns von unseren eigenen Vorstellungen leiten lassen oder von Gottes Vorstellung. Und dann, das bezieht sich jetzt, also es ist sehr nah eigentlich an dem, was Klaus auch am Anfang erzählt hatte über das, die Schule und die, das Waisenhaus, was vielleicht gebaut werden soll. Die Vorstellung im Positiven, die Vorstellung loslassen und glauben, dass Wunder geschehen können. Und da finde ich auf jeden Fall Gideons Geschichte so ermutigend. Ich finde, das ist immer richtig cool, wenn man dann liest, dass Gideon gegen die Midianiter in den Kampf zieht, mit 32.000 Mann, glaube ich, oder sowas in die Richtung. Und dann sagt Gott, es geht so nicht, das sind zu viele. Wenn ihr jetzt gewinnt, dann würdet ihr nicht mir die Ehre geben, sondern ihr würdet sagen, das habt ihr selbst gemacht. Und dann sagt er, ja, schick alle nach Hause, die Angst haben. Dann sind 22.000 schon weggegangen. Man muss sich auch vorstellen, ich meine, ich wüsste gern, was Gideon so am Anfang gedacht hat. So, vielleicht dachte er auch immer, vielleicht gehen ja nur ein paar, so, aber dann gehen ja zwei Drittel erstmal weg von den Ganzen. Und dann denken sie sich vielleicht so, ja, 10.000. So, die Gegner sind vielleicht auch 10.000, vielleicht schenkt uns Gott diesmal richtig Kraft, dass wir einfach alle im 1 gegen 1 besiegen. So, und dann sagt Gott, das sind immer noch zu viele. Und sagt dann das mit dem Trinken, wo die einen quasi sich so reinstürzen und direkt mit der Zunge einfach das Trinken, quasi direkt mit dem Mund aus dem Wasser und die anderen die schöpfen. Und es waren dann nur 300 Mann, die sich, ja, wahrscheinlich die wildesten irgendwie, weil die so getrunken haben. Aber es waren nur 300 Mann übrig. Und das, da meinte Gott, ja, das ist gut. Das ist eine gute Zahl, um die Midianiter zu besiegen. Und das werden mit Sicherheit, wird das ein fünfstelliger Betrag gewesen sein, ob es jetzt 15.000 waren oder so. Ich glaube nicht, dass da die genaue Zahl stand. Ja, aber das, ich meine, es macht ja rational gar keinen Sinn. Wirklich gar keinen Sinn. Einfach Leute wegzulassen, weil, und Gott sagt ja auch am Anfang, dass er sie ihnen nicht den Sieg geben wird, wenn die mit den 32.000 angreifen. Und das, da muss man ja auch erstmal hinkommen, dass man das wirklich akzeptiert. Und ich denke mir dann zum Beispiel, wenn man das auf die heutige Zeit bezieht, wenn du dir vorstellst, du hast ordentlich gespart, hast 150.000 auf dem Konto, denkst du, ich kaufe mir jetzt, okay, heutzutage ist, ich weiß nicht, ob 150.000 auch noch genug ist, sagen wir 300.000, ich kaufe mir eine Wohnung. So, und dann würde dir Gott sagen, ja, wenn du das jetzt kaufst, dann wirst du denken, das wäre quasi dein Verdienst, dass du dir dieses Haus verdient hast, du solltest erstmal, weiß nicht, die Hälfte weggeben oder so und dir dann eine Wohnung kaufen. Und dann noch weniger. Also am Ende, weiß ich, einfach mit 10.000 Euro eine Wohnung kaufen solltest. Das wird ja auch gar kein, das wird einfach gar keinen Sinn ergeben. Denn auch wenn man in der Bibel liest, wenn wir denken, ja, in der Bibel, das sind solche Dinge passiert, aber das, diesmal, das ist einfach dumm. So, aber sich davor diesen Vorstellungen einfach loszusagen. Ich finde das auch echt cool. Zum Beispiel in Norwegen, da hatte eine dann gespart, die, also es ist eine Deutsche gewesen, die hat in Hawaii ihre DTS gemacht, die kostet da, glaube ich, so um die 10.000 Euro. Und dann war sie da und dann hat sie von Gott verstanden, dass sie einfach das ganze Geld weggeben soll. Am Anfang, bevor sie das quasi, das wird immer monatsweise, glaube ich, bezahlt. Und das hat sie dann auch gemacht. Und das ist ja auch, ist verrückt, ne? Also es hat auch am Ende alles geklappt. Sie lebt in Norwegen, wird auch unterstützt. Und sie hat sie auch erzählt, so seitdem, dass sie so viele Wunder erlebt, auf einmal kriegt sie Geld von irgendwem und so. Und ich weiß nicht, manchmal lesen wir diese Geschichten in der Bibel und denken, das ist für damals. Heute, da leben wir in Sicherheit so. Und wir sind so an diese Sicherheit gebunden, aber uns davon loszusagen, wenn wir wirklich Wunder sehen wollen, dann müssen wir uns von unseren Vorstellungen lossagen. Weil wir, wenn wir immer an der Sicherheit festhalten, immer quasi die überlegen, geht das überhaupt, dann werden wir nicht erleben, wie Gott Wunder tut in unserem Leben. Einfach weil wir Gott das verwehren. Weil Papa sagt ja immer, Gott ist ein Gentleman und ich finde das immer sehr schön. Ich glaube, das ist auch die Wahrheit, so Gott will gerne Wunder in unserem Leben tun, aber wenn wir ihn davon abhalten, dann wird es nicht passieren. Ja, weil wir es ihm nicht zutrauen. Das ist genau, es ist immer auch eine Sache, also all die Sachen, das Loslassen, das ist eigentlich erst ein späterer Punkt, aber ich sag's schon mal jetzt, dass wir nur mit Gottes Hilfe und nur auf Grundlage von Glauben und Vertrauen diese Dinge loslassen können. Weil wenn wir nicht glauben und vertrauen, dann ist es unmöglich, diese Dinge loszulassen, weil es einfach gar keinen Sinn ergibt. Ja, aber ich finde bei Gideon zum Beispiel dann, ist es auch so schön, weil er hat das dann gemacht mit 300 Mann und dann sagt Gott ihm aber, dass er trotzdem sich Sicherheit holen darf danach, dass er zum Lager gehen soll. Und dann erzählt ja der eine Midianiter dem anderen von diesem Traum, als ein Brot, glaube ich, oder so, einfach das Lager überrollt. Und dann sagt er, ja, das müssen die Israeliten sein. Und dann haben die im Endeffekt nur zugeguckt, wie die Midianiter sich einfach gegenseitig abgeschlachtet haben. Quasi. Das, ja, verrückt. Ich weiß nicht. Aber ich finde diese Geschichte so cool. Und das ist so eine Ermutigung, uns einfach von unseren eigenen Vorstellungen loszusagen. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ich muss, glaube ich, ein bisschen schneller machen. Das Leben. Und Jesus auch sagt, wer das Leben, jetzt muss ich mal nachdenken, wie es wortwörtlich ist, das Leben behalten will, der verliert es, genau, so in die Richtung. Und wer es verliert, der wird es gewinnen. Wir sollen bereit sein, unser Leben für Gott zu geben. Und ich finde es schön, ich habe letztens ein Buch von C.S. Lewis gelesen, wo auch, das heißt Dienstanweisung an einen Unterteufel, wo es quasi darum geht, wie so ein Untersekretär einem Versucher, der man quasi dann schreibt, wie er den Menschen vom richtigen Weg abbringen soll. Und das ist ganz interessant. Und da zum Beispiel wird auch gesagt, dass es, dass er quasi versuchen soll, dass er immer an seinem Leben festhält. Dass er immer probiert, weiterzuleben, so möglichst lang und so. Und das fand ich so interessant, dass wir so viel Angst haben eigentlich vor Tod und so weiter. Dabei ist das für uns ja eigentlich gar nichts Schlimmes in dem Sinne. Gott hält unsere Zeit in seinen Händen. Und darauf dürfen wir vertrauen. Wenn wir noch hier sind, dann hat Gott noch irgendwas vor mit uns. Und wir dürfen einfach im Vertrauen auf Gott leben. Und wir dürfen einfach bereit sein, für Gott zu sterben. Weil wir wissen, wenn wir dann wirklich sterben, dann, weiß nicht, es wird der richtige Zeitpunkt gewesen sein. Da denke ich mir das auch mit Paulus zum Beispiel. Paulus schreibt ja, dass er eigentlich gerne schon bei Jesus wäre. Aber er ist noch da, nachdem er auch schon gesteinigt wurde einmal und das überlebt hat. Also, ja, wir dürfen einfach wissen, auch wenn es manchmal so schwer ist, das irgendwie zu akzeptieren, aber der Tod ist für uns nichts Bedrohliches eigentlich. Das ist eigentlich was Schönes. Ja, und was ich auch interessant war, stand auch in dem Buch, dass die Zukunft am unterschiedlichsten zur Ewigkeit ist. Das fand ich wirklich so faszinierend, als ich das gelesen habe, da hatte ich nie so drüber nachgedacht. Aber er sagt halt, für uns Menschen, die Gegenwart ist am ähnlichsten zu der Ewigkeit. Und dann die Vergangenheit, da wissen wir zumindest, dass die Vergangenheit ist und dass sie so ist, wie sie ist. Aber in der Zukunft, da leben wir so, da könnte das passieren und so, dass das einfach am entferntesten von dem allen ist. Und das finde ich auch so schön, weil oft gesagt wird, ja, Christen quasi, die leben nur nicht für die Zukunft oder nicht in der Gegenwart, sondern einfach nur mit dem ewigen Leben im Sinn. Aber wir sollen in der Gegenwart leben. Wir sollen in diesem Zeitpunkt Gottes Willen tun. Wir sollen unseren Mitmenschen lieben mit so einer Hingabe, mit so einer Selbstlosigkeit. Ja. Da gibt es einfach das wunderschöne Beispiel von Stephanus. Als Stephanus dann ja vor dem Hohenrat ist und dann anfängt, diese Rede zu halten. Ich könnte immer, jedes Mal, wenn ich das lese, kriege ich eine Gänsehaut einfach, weil es ist so schön, dass irgendwie zu sehen, wie sehr, was für eine Hingabe Stephanus hatte, weil der muss gewusst haben, als er es ja gesagt hat, dass das sein Ende sein wird. Und er trotzdem das alles erzählt und auch in der Liebe zu den Pharisäern eigentlich, dass er versucht hat, denen zu zeigen, dass es immer wieder so, weil ihr habt immer wieder die Propheten getötet, ihr habt immer wieder, ihr lest das im Alten Testament und ihr seht das sogar da, dass quasi die guten Propheten, an die ihr jetzt glaubt, so dass ihr die umgebracht habt, ihr Pharisäer. Und trotzdem macht ihr es gerade wieder. So, ihr probiert irgendwie diese Augen zu öffnen, dass die wieder den gleichen Fehler gemacht haben. Und am Ende sagt er sogar, wie war das nochmal? Verzeih ihnen, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Ja, genau, das war's. Vergib ihn, vergiss ihn. Sie wissen nicht, was sie tun. Genau, und das finde ich einfach so ein ermutigendes Beispiel. Es ist immer herausfordernd, finde ich auch. Vor allem die Apostelgeschichte zu lesen, ist es wichtig, so das herausforderndste Buch in der Bibel, finde ich. Man sieht, wie die da gelebt haben. Und das irgendwie auch so vorgelebt hat, wie eigentlich Christen leben sollen. Ich finde das aber so schön, einfach einen davon inspirieren zu lassen, wirklich wieder dieses Feuer in einem wecken zu lassen. Ja. Dann wollte ich noch über die Heimat kurz reden, beziehungsweise einfach Orte, wo man ist. Da kann man einfach an Abraham zum Beispiel denken, der bereit war, einfach wegzugehen von seiner Familie, von allem, was er kannte, wegzugehen und Gottes Ruf zu folgen. Er hat nur dann Lot mitgenommen und ist woanders hingegangen, im Vertrauen darauf, dass Gott ihn richtig führt. Und ich denke, da ist auch wieder der Punkt, dass, sind wir bereit, unsere Heimat zu verlassen? Sind wir bereit, hier einfach wegzugehen? Das sind ganz praktische Dinge, die wir uns fragen können. Und da wirklich vor Gott zu gehen und sagen, Gott, ich bin bereit, dahin zu gehen, wo auch immer du mich haben willst. Ja. Dann über Familie, beziehungsweise auch Freunde, soziale Kontakte. Da möchte ich einmal Matthäus 10, 37 lesen. Das ist nur ein... Ne, hier ist er, ja. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Das finde ich so interessant, weil es steht ja auch geschrieben, dass wir Vater und Mutter ehren sollen. Es steht, Paulus schreibt auch, wie sehr, also dass wir unseren Ehepartner lieben sollen. Und trotzdem Gott darüber zu stellen. Das ist auch etwas, was wirklich herausfordernd ist, glaube ich. Und ich meine, das gilt vor allem, glaube ich, für Leute, die Christen wären. Ich denke, das ist auch das, was Jesus vor allem da eben immer anspricht. Quasi auch, wenn deine Familie dich verstößt, weil du quasi zu mir gehörst. Du musst quasi dazu bereit sein. Das könnte ein Preis sein, den du bezahlst. Und du sollst bereit sein, diesen Preis zu zahlen. Und vielleicht ist jetzt hier auch einfach, zum Beispiel, das ist ein bisschen auf den Punkt davor bezogen, aber bereit sein, von seiner Familie wegzugehen, wenn Gott einen ruft. Also jetzt von fernerer Familie. Ich glaube zum Beispiel, wenn es um Ehepartner geht, da steht ja, wie sehr wir uns, also wie Mann und Frau sich lieben sollen. Und ich glaube, es ist in ganz seltenen Fällen, dass quasi eine Person da weggehen soll. Ich meine, Petrus zum Beispiel hat vermutlich, als er Jesus nachgefolgt ist, eine Zeit lang auch von seiner Frau getrennt gewesen. Vermute ich einfach mal. Ich weiß nicht, ob sie auch mitgekommen ist, aber ich habe auch mal, also es hatte mir ein Freund von in Norwegen erzählt, von einem Buch. Und da ist jemand, der hatte eindeutig verstanden, dass Gott ihn nach, ich glaube, Afrika oder zu Asien ruft. Und er ist dann ohne seine Familie gegangen, also es ist schon lange her. Und ich glaube, so ist es wie ganz selten. Und da wird Gott auf jeden Fall klar sprechen, weil es irgendwie auch, ja, weil wir eigentlich sehen, dass wir für unsere Familie sorgen müssen. Und da darf man aber trotzdem Gott einfach sagen, du bist mir wichtiger als mein Mann, als meine Frau, als meine Tochter, als mein Sohn. Ja, genau. Und was auch interessant ist, das ist zum Beispiel für mich dann was gewesen, auch dieses rechten Partner zu haben. Ich meine, Paulus schreibt ja zum Beispiel auch darüber, er wünscht sich, dass eigentlich alle wären wie er und quasi sich vollkommen auf die Aufgabe des Himmelreiches so fokussieren könnten. Und als wir diese Herrschaftswoche hatten, da wurde eben auch darüber geredet. Und da musste ich eben auch darüber nachdenken, so diese Bereitschaft, wäre ich bereit, Single zu bleiben für Gott? Und das war sowas, das habe ich zum Beispiel dann auch gesagt, quasi im Gebet habe ich das zu Gott gesagt, aber ich habe immer im Hinterkopf gehabt, so dass das nicht für mich. Ne, so, ja Gott, quasi ist okay, also ich bin bereit für dich Single zu sein, aber ich weiß ja, dass ich nicht diese Gabe habe, von der Paulus redet. So, ne? Ja, so war das für mich oft. Und dann gab es wirklich einen Punkt einmal, da saß ich im Auto, das war auf dem Outreach dann in Norwegen relativ am Anfang, dann haben wir so eine 5 Stunden Autofahrt, da hatte ich dann einfach Musik gehört und gebetet und da kam ich wirklich zu dem Punkt und das war so schwer, aber wo ich wirklich vom Herzen Gott gesagt hatte, dass ich bereit bin, Single zu bleiben, ohne die Sicherheit. Also quasi, da hatte ich dann wirklich das erste Mal, dass ich so Gott einfach vom Herzen sagen konnte, okay, ich bin wirklich bereit dafür. Und jetzt zum Beispiel, ich habe sehr viel dafür gebetet, ich bin mir sicher, dass Nora einfach ein großes Geschenk, also meine Verlobte jetzt, für mich ist so. Also es ist gar nicht der Punkt, dass wenn man was loslässt, dass es heißt, dass man es nicht bekommt, aber es heißt, es loszulassen wirklich loszulassen und Gott zu sagen, Gott, du weißt, was am besten für mich ist. Weil es ist ja auch so der Punkt, kann Gott mich vielleicht viel besser nutzen, als wenn ich alleine bin, wie zum Beispiel Paulus. Wer weiß, wie es gewesen wäre, hätte Paulus geheiratet, wer hätte der nicht die Gabe gehabt oder hätte der da nicht Gott gehorcht, weil er hätte bestimmt auch zwischendurch so, dass er vielleicht gerne jemanden hätte. Weiß man nicht. Aber ich denke, da zum Beispiel ist wirklich loszulassen, ohne etwas zurückzuerwarten. Das heißt das auch. Und wir haben diese ganzen Versprechen, aber eigentlich geht es darum, es loszulassen, ohne zu erwarten, dass Gott uns was zurückgibt. Ich finde das so interessant. Ich habe ein Buch gelesen, der heißt Bruder Lawrence. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Also es ist ein englisches Buch. Das heißt Practicing the Presence of God. Also quasi die Gegenwart Gottes ausüben, so in die Richtung. Der hat um 1650 gelebt. Und der hat zum Beispiel dann darüber geredet, dass er eigentlich immer, also am Anfang zum Beispiel, er war sich sehr ungewiss über sein Heil, quasi ob er jetzt, das hat ihn sehr beschäftigt. Und irgendwann hat er sich gesagt, unabhängig davon, ob ich jetzt ewig leben werde oder nicht, ich werde Gott lieben. So, das muss man sich mal vorstellen, das ist ja eigentlich auch, also wir dürfen uns unseres Heils gewiss sein, aber trotzdem eigentlich diese Einstellung zu haben, ich mache das nicht nur, weil ich das ewige Leben bekommen habe, sondern ich mache das, weil ich Gott lieben möchte, weil ich Gott ehren möchte. Ich fand das so schön, als ich das gelesen habe. Das war auch ganz witzig, dann hat er noch erzählt, wie er eigentlich sich manchmal geärgert hat, wenn Gott ihm was zurückgegeben hat. Weil er wollte eigentlich das nur für Gott tun, einfach nur dafür, aber Gott hat ihn immer reichlich zurückbeschenkt. So, es war auch schön, das so zu lesen. Aber diese Einstellung, dahin zu kommen, dass man wirklich sagt, ich lasse das komplett los, nur für dich, Gott, und ich erwarte nichts zurück. Das ist einfach schön. Und trotzdem sind da die ganzen Versprechen. Und dann komme ich noch zum letzten Punkt, das ist etwas Banales oder eher kleine Dinge, wo ich glaube, dass die uns wirklich auch weghalten können von Gott oder auch von der Herrschaft Gottes. Und das ist zum Beispiel Essen und Trinken. Das ist in Lukas 21, Vers 34, gibt es da einen Vers zu. Lukas 21, 34. Ja, finden. So, ja. 34. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch kommen wird, wie ein Fallstrick. Genau. Also redet er über das Essen und Trinken. Und ich meine so, Saufen, das ist für uns relativ naheliegend so, dass man sich nicht betrinken soll. Aber so dieses zu viel Essen, ich finde, das ist sowas, das vergisst man manchmal, dass auch drüber geredet wird. Und ich muss zugeben, dass es oft so ist, wenn ich zum Beispiel mich richtig voll gegessen habe, weil das Essen gut geschmeckt hat, und dann, weiß nicht, will ich zum Beispiel beten oder so. Das ist also zum Beispiel nämlich eine praktische Sache, dann merke ich einfach manchmal, ich habe so Schwierigkeiten, weil ich mich einfach nicht gut fühle und so. Kann ich mich gar nicht konzentrieren und sowas. Und dann, ich weiß nicht, auch mal bereit zu sein, vielleicht zu sagen, ja, Gott, ich bin bereit für dich auf den Nachschlag zu verzichten. Ich bin bereit, einfach nur, ja, immer eine Portion zu essen. So irgendwie, das können so kleine Dinge sein. Auch zum Beispiel Unterhaltung, was unsere Zeit wegnimmt. Das ist ein Punkt, genau, das hatte ich gar nicht drauf gemalt, das wollte ich eigentlich noch. Aber Zeit, Gott unsere Zeit zu geben, weil dass unsere Zeit nicht uns gehört, das war auch in dem C.S. Lewis Buch drin, wo er dann seinem Neffen, das ist, empfiehlt, dass er auf jeden Fall seinem Patienten, so nennt er es immer, das Gefühl geben muss, dass die Zeit ihm gehört. Und alles quasi, und diese ganzen Dinge, die seine Zeit rauben und so, die rauben seine Zeit. Aber was wir eigentlich leben sollten, dass es Gottes Zeit ist, dass wir Gott unsere Zeit geben. Das ist, ja, so viel bedeuten eigentlich. Genau, und das hatte ich jetzt nochmal als kleines Beispiel reingebracht, dass man auch einfach drüber nachdenkt, was vielleicht für kleine Dinge auch in unserem Leben noch sind, die, ja, wo wir nicht wirklich Gott Herrscher sein lassen. Und da können wir auch immer für beten, dass der Heilige Geist uns offenbart, wo wir ja Gott noch nicht vollkommen eingeladen haben. Und abschließend jetzt bezogen aufs Zurücklassen, wollte ich noch die Geschichte vom verlorenen Sohn einmal anschneiden. Weil, also jetzt, als ich da so ein bisschen drüber nachgedacht habe, kam mir die in den Sinn und dann musste ich darüber nachdenken, als der verlorene Sohn zurückgekehrt ist, dass das wirklich eigentlich so perfekt zeigt, wie man alles niederlegt. Wirklich alles. Er hat sein Er hatte nichts, so. Und er war bereit, Sklave zu sein. Quasi seine Sohnschaft aufzugeben, so. All seine Anrechte war er bereit aufzugeben. Quasi so die unterste Position einzunehmen. Ja, ich weiß nicht, so zu Gott zu kommen. Ich meine, erwarten wir, das ist auch nochmal eine Frage, erwarten wir mal von Gott, dass er uns irgendwie in gute Position stellt oder so, einfach diese Erwartung an Gott, oder gehen wir wirklich zu Gott und sagen, Gott, eigentlich, ich bin es nicht mehr würdig, dein Sklave zu sein, du kannst mit mir machen, was du willst, so, schick mich dahin, wo ich hingehen soll. Und ich finde, das ist einfach so die Geschichte, die kann man auch gut nochmal durchlesen und das in dem Auge auch so ein bisschen betrachten, wenn man das Ende davon liest. Ja. Genau, und ich glaube, in dem ganzen Kern der Sache steckt auch einfach diese Selbstverleugnung, dass es nicht um mich geht. Und das ist zum Beispiel was, das ist wirklich, zum Beispiel jetzt für mich die letzten Monate, eigentlich immer so mein größtes Gebetsanliegen, dass ich immer darum, Gott bitte weniger über mich nachzudenken. Auch im Gebet, das ist immer so, man kennt die eigenen Sorgen und so, ich bete so viel für mich selbst. Dabei gibt es so viele andere Dinge und ich würde so gern einfach so selbstlos sein, wie Jesus auch selbstlos war. Ich weiß nicht, ich finde, da gibt es noch ein anderes Buch, das ist von Timothy Keller, das heißt Warum Gott? Da habe ich ein Zitat einmal rausgeschrieben. Und da schreibt er, jemanden verherrlichen, also da geht es darum, dass wir Gott verherrlichen sollen, jemanden verherrlichen bedeutet auch, ihm zu dienen und ihn an die erste Stelle zu setzen. Anstatt zu erwarten, dass er uns glücklich macht, setzen wir alles dran, ja, stellen unsere eigenen Interessen zurück, damit er glücklich wird. Und das als Grundlage zu haben. Und dann ist es natürlich wunderschön zu wissen, dass es Gott glücklich macht, wenn wir seine Schöpfung genießen, wenn wir ja, uns an ihm erfreuen, wenn wir seinen Frieden genießen, wenn wir uns an seinen Gaben einfach erfreuen. So, das ist so schön zu wissen. Aber eigentlich diese Grundlage erstmal ist einfach für Gott zu tun. Und auch wenn wir Dinge genießen, dass wir sie auch für Gott genießen. Ja, das finde ich einfach sehr schön. Genau, und dann über den Lohn der Nachfolge. Das ist einmal die letzte Bibelstelle, die ich noch lesen möchte, in Matthäus 19. Hier, genau, Matthäus 19, 29 und 30. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird es hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Das, ja, irgendwie zwischen all dieses Loslassen, weil es ist manchmal so schwierig, es einfach loszulassen, aber es steht da einfach dieses Versprechen hinter, dass wir reichlich belohnt werden dafür. Und ich denke, für mich ist es auf jeden Fall sehr wichtig, da eine Ewigkeitsperspektive auch drin zu wahren. Das hilft einem, glaube ich, viele Dinge loszulassen. Und ich habe tatsächlich, ich kam noch auf die Idee, weil ich einmal nur ein bisschen von einer Doku gesehen hatte. Da war ein Psychologe, glaube ich, oder ein Psychotherapeut. Und der hat immer so kleine Kärtchen gehabt, wo der dann quasi das Thema der Sitzung oder so hat, was gemalt, damit die Leute das so behalten konnten, einfach drauf gucken konnten und sich erinnern können. Und ich habe das einfach mal kopiert, was ich hier mir gemacht habe. Und das werde ich euch gleich einmal geben. Und in der Herrschaftswoche, die wir hatten, bei meiner Jüngerschaftsschule, da war das dann so, da hatten wir halt eine große, so eine Lobpreiszeit. Und da war dann ein Kreuz vorne. Und dann, er hatte am Tag vorher schon so ein paar Sachen gesagt, die wir auch mitbringen sollten. Und dann hat er gesagt, dass wir etwas mitbringen sollen, was quasi das symbolisiert, was wir so festhalten. Und da gab es, ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch, das liest man, glaube ich, auch mal wieder, oder in dem Ehebuch, was ich gelesen hatte, da wurde darüber geschrieben, dass es eben auch die Gefahr gibt, dass man seinen Ehepartner so als anstelle von Gott setzt, irgendwie, dass man alles von dem erwartet, dass irgendwie, ja, wirklich so das höchste Gut ist. Dann gab es zum Beispiel, die haben einen Ehering zum Beispiel dann mitgebracht, um andere ein Bild von einem Haus oder so, weil irgendwie so quasi so Träume einfach die loszulassen für Gott. Für mich zum Beispiel, da war, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, nur so das persönliche Ansehen, das war mir sehr wichtig. Deswegen habe ich einfach meinen Personalausweis mitgenommen, habe den ans Kreuz gelegt und dann wurden wir halt auch ermutigt, das einfach alleine für uns zu machen. Das habe ich dann auch einfach einmal gemacht, so über verschiedene Themen. Da habe ich mir quasi so kleine Gegenstände genommen, die das symbolisiert haben. Dann hatte ich einfach alleine eine Gebetszeit und dann habe ich so einen nach dem anderen Gegenstand so hingelegt und dann zu Gott gebetet und das losgelassen. Oder zumindest gesagt, dass ich versuchen will, es loszulassen. Gott gebittet, dass er mir hilft, es loszulassen. Und ich glaube, das ist einfach das, wozu ich euch auch ermutigen möchte. Wenn ihr dieses Kärtchen habt, könnt ihr auch einfach hinten vielleicht noch Dinge draufschreiben, die für euch ganz persönlich herausfordernd sind, loszulassen. Aber das einfach vielleicht mit einer Gebetszeit zu machen, so kleine Gegenstände einfach hinzulegen und sagen, Gott, ich möchte, dass du der Herr bist, auch in diesem Bereich meines Lebens. Ja, das wäre es für heute. Ja, ich danke dir, Herr, dass wir hier zusammen sein dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du unser Herrscher sein möchtest, Herr, und dass du der perfekte, liebende Herrscher bist. Herr, dass wir uns niemanden vorstellen können, der ja, besser wäre, unter dessen Regierung, unter dessen Herrschaft es besser wäre. Und Herr, du siehst, wie schwer es manchmal für uns ist, Dinge loszulassen. Ich bitte dich, dass du uns wirklich die Dinge zeigst, wo wir uns noch dran festkrallen. Dass du uns das offenbarst und dass du uns dann unterstützt, es loszulassen. Dass du uns zeigst, was wir tun können, um das loszulassen. Ich danke dir für deine Liebe in dem Ganzen, Herr. Dass wir immer wissen dürfen, dass du unser liebender Vater bist, der uns immer unter die Arme greift. Und dass du dem gibst, der dich bittet. Danke, Herr. Amen.